Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, warum ist unser Herz eigentlich manchmal so vergesslich? Warum sehen und behalten wir so sehr das, was scheinbar negativ ist? Und lassen uns davon lähmen und gefangen nehmen und das positive Schöne vergessen wir. Haben wir da mal drüber nachgedacht? Kann man sich einen Blickwinkel angewöhnen und lernen, neu das Gute und Schöne zu sehen? Kann man sowas? Manchmal sind wir ja schon so krampfhaft auf der Suche nach dem Negativen. Ich kann das immer gar nicht so. Ja, mich wundert, wie Leute das immer fertig kriegen, an den Dingen, wo ich mich freue, immer noch was Schlechtes zu finden. Ja. Mal ein Beispiel aus der Küche. Ihr habt einen Apfel, sieht wunderschön aus. Ja, ich habe ihn jetzt leider doch liegen gelassen. Ich hatte nämlich so einen zu Hause. Und dann dreht man ihn rum und er hat nur so eine ganz klitzekleine faule Stelle. Und schon ist in unserem Kopf so ein angelernter Mechanismus, ach, der Apfel ist schlecht. Dabei ist der Apfel zu 98% gut und süß und lecker. Und nur diese kleine Stelle, da kann man ein Messer nehmen und sie rausschneiden und hat immer noch 98% leckeren, schönen, guten Apfel. Aber wir sind so fixiert auf diese eine faule, schlechte Stelle, sagen, den Apfel will ich nicht. Also ich muss sagen, wenn ich manchmal so im Kaufladen stehe, hier jetzt, Bettina, ich darf ja jetzt in Kölbe einkaufen beim Rewe, ne? Und wenn ich da so stehe und dann manchen da an der Obst- oder Gemüsetheke stehen sehe und sich jedes einzelne Stück so angucken und dann mit angewidertem Gesicht wieder zurücklegen, denke ich manchmal, was ist eigentlich passiert? Dass wir so darauf fixiert sind, überall das Schlechte zu suchen. Was ist eigentlich passiert? Haben wir vergessen, dankbar zu sein? Oder wir nehmen mal ein immaterielles Beispiel, mal weg vom Apfel. Da hält einer eine Predigt mit ganz viel guten Impulsen, hat ganz viel Gutes gesagt, was uns im Glauben weiterhelfen kann. Nur eine Stelle, die passt mir nicht. Und im Kopf war gleich die ganze Predigt schlecht und man dreht sich nur noch um das eine, was mir daran nicht gepasst hat. Und bringt sich selber um das viele Gute, was trotzdem gesagt wurde, wo Gott trotzdem geredet hat. Und dann ist der ganze Sonntag versaut und dahin, weil man nicht mehr in der Lage ist, auf das Gute zu schauen. So ist der Mensch, so sind wir. Stimmt's? Geht's mir nur so oder seid ihr da anders? Sowas kennen wir, ne? So ein bisschen, dass wir auf das Schlechte gucken. In der Nachfolge geht's uns ja oft nicht anders. Da hat Gott in unserem Leben so viele Wunder getan, so viel Gutes, uns immer und immer und immer wieder aufgeholfen und seine Wunder gezeigt. Und jetzt kommt eine schwierige Situation und wir beginnen zu meckern und Gott anzuklagen. 98% vom Apfel sind gut. Diese eine kleine faule Stelle. Und dann fange ich an zu meckern. Gottes Volk war unterwegs. Sie murrten. Sie hatten kein Wasser. Und sie waren es war fast schon das Ende der 40-jährigen Wüstenwanderschaft. Sie waren schon fast am Ziel. Die Generation des Auszuges stirbt. zunächst Mirjam, dann sollte Mose Aaron auf den Berg schicken zum Sterben. Diese Generation musste in der Wüste sterben und begraben werden. Diese 40 Jahre in der Wüste werden ja nur sehr spärlich berichtet in der Bibel. Wir erfahren so viel darüber überhaupt nicht. Über diese Wüstenzeit. Und das will ich jetzt einfach mal ein bisschen ausmalen. Es gibt in der Heils- und in der Glaubensgeschichte offenkundig verschiedene Zeiten mit unterschiedlichen Gewichtungen, auch in unserer Nachfolge. Da gibt es Wüstenzeiten und dann gibt es die fetten Jahre. Da ist die intensive Zeit am Sinai mit Gottes Offenbarungen und dann folgt eine geistlich weniger gewichtige Zeit. Ach, wir sind so diese spärliche Nahrung, Leid. Wir hören es nachher im Text. Das ist von Bedeutung, wenn wir uns unsere eigene Glaubensgeschichte, aber auch die Kirchengeschichte mal wieder in den Blick nehmen. Gott führt durch unterschiedliche Zeiten. Nicht immer fröhlich, fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Und jetzt, als hätten sie nichts gelernt, ging das Gemurre los. Es war kein Wasser da. Sie hatten immer noch nicht gelernt, auf Gott zu vertrauen. Sie gucken nur auf das, was sie nicht haben. Anstatt auf Gott zu gucken, der der Geber der Gaben ist. Und dieses Lied, genau dieselbe Lied, wird in unserem Predigttext für heute wieder angestimmt. Ich lese aus Numeri 4, 4. Mose 21, Entschuldigung, ab Vers 4. Sie brachen auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Mose und gegen Gott. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange und blieb leben. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, segne Reden und Hören zu deiner Ehre. Amen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege. So kann man das auch übersetzen. Das Volk wurde verdrossen. Ihre Seele wurde ungeduldig auf dem Wege. Das kennen wir doch nur zu gut. Wann greift Gott endlich ein? Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Wann hat diese Wüstenzeit endlich ein Ende? Sie waren kurz vor dem Ziel. Und jetzt kommen die Anklagen, Gott ist schuld. Mose ist schuld. Hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir jetzt hier des Hungers und des Durstes sterben? Klammer auf. Diese meckernde Generation hat er ja gar nicht aus der Wüste geführt. Von denen gab es ja schon gar nicht mehr viele. Klammer wieder zu. Wären wir doch in Ägypten geblieben, geistlich gesprochen, wozu hat er uns denn erlöst, wenn er sich jetzt nicht nach meinem Willen um mich kümmert? Schön gesagt. Wenn er sich nicht nach meinem Willen um mich kümmert. Sie standen an der Schwelle ins verheißene Land, mussten jetzt doch noch mal einen Umweg gehen. Edom hatte ihnen keine Durchzugsrechte eingeräumt. Sie durften durch das Gebiet der Edomiter nicht ziehen. So kurz vorm Ziel jetzt doch noch mal einen Umweg. Gott, warum? Warum müssen wir denn so viele Umwege gehen? Kannst du nicht einfach die Hindernisse so aus dem Weg räumen? Und wir latschen dann so hinterher. Und nun, Gott könnte das doch ändern. Wenn er Gott ist, dann kann er das doch. Oder? Wieso tut er es dann nicht? Gott, du musst doch. Und dann kommt in unserem Kopf, was Gott doch alles muss. Sie wollten den leichten, direkten Weg, aber sie mussten doch noch mal einen Umweg machen. Die neue Generation klagt genauso wie die Generation zuvor. Wären wir doch in Ägypten geblieben, mich ekelt vor dieser elenden Nahrung. Ich habe als Kind, also meine Oma konnte so herrlich kochen, ne? Und ich habe als Kind mal gesagt, Rosenkohl, den mag ich aber nicht. Was meinen Sie, hat Oma sich an den Herd gestellt für mich noch mal eine Extrawurst gebraten? Nö. Dann lässt es. Habe ich eben keinen Rosenkohl gegessen. Bin auch groß geworden. Wären wir doch in Ägypten geblieben, mich ekelt vor dieser elenden Nahrung. Gott versorgt sie und die ekeln sich davor. Dabei kannten sie Ägypten doch nur aus Erzählungen. Ne? Sie hatten es nie erlebt, aber wären wir doch in Ägypten geblieben, ne, im anderen Tal ist das Gras immer grüner. Der Nachbar hat immer die schöneren Blumen. Aber sie haben das elende Lied des Klagens und des Meckerns von ihren Eltern einfach übernommen. Bestimmt in der Molltonart. Wie war doch das Gras im nächsten Dorf grüner? Anstatt auf das zu gucken und sich an dem zu freuen, was Gott ihnen gab, schauten sie auf das, was sie nicht haben, was sie nie hatten, und murren und beleidigen Gott und treten seine Ehre mit Füßen. Stopp! Hier müssen wir jetzt mal verharren. Denn das ist doch Gottes Geschichte mit uns. Das war doch nicht nur damals bei den Israeliten so. Das ist doch genauso heute Gottes Weg, Gottes Geschichte mit uns. Wir, habe ich mir so gestern Nachmittag angefangen mit dieser Predigt, habe mir gedacht, wir sind doch kein Deut besser. Was wird auch in den Gemeinden geklagt, gejammert, gemurrt und Gottes Handeln gefälligst jetzt sofort gefordert, anstatt ihm die Ehre zu geben und dankbar aus seiner Hand zu empfangen? Ich habe habe ja eben ein Beispiel genannt. Gott beschenkt uns mit seinem Wort. Wissen wir eigentlich, was wir daran noch haben? Dass es Gottes Geschenk ist? Dass jeder von uns eine Bibel hat? Dass wir lesen können? Dass wir Gottesdienst feiern dürfen? Das ist ein Geschenk. Wir dürfen uns frei ungestört treffen und jetzt sagen manche ganz schnell, ja, noch. Wer weiß, wann das mal nicht mehr ist. Die gucken wieder auf das, was nicht ist, als sei es schon und sind in diesem Blickwinkel stecken geblieben. Wir haben es. Gott schenkt es uns. Wir dürfen uns dran freuen. Und wenn in einer Predigt mal etwas mir nicht schmeckt, weil ich es vielleicht anders sehe, werde ich gleich undankbar und werfe die ganze Predigt im Bauschenbogen weg, anstatt dankbar zu sein, dass wir das Wort Gottes haben. Wie der Apfel mit der einen kleinen faulen Stelle. Und so bringen wir uns selber um viel Gutes, was Gott uns geben will, und rauben ihm die Ehre. Gerade haben wir es gesungen, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Wir singen es, wir möchten ihm doch gern die Ehre geben. Und manchmal rauben wir sie ihm doch unbewusst. Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen. Und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Ja, musste es gleich so radikal sein? Könnte man ja jetzt fragen. Gott straft Israel für ihr Gemurr und ihren Unglauben und Ungeduld. Feurige Schlangen meint ja Giftschlangen. Auch in den Gemeinden ist dieses Gift des Murrens, des immer Negativdenkens, des immer Gott nicht Zutrauens weit, weit verbreitet. Wie Giftschlangen, die andere beißen und auch mit dem Gift infizieren und rauben Gott die Ehre. Zum Beispiel, Gott lässt uns in seinem Wort an mehreren Stellen mal sagen, was alles kommen wird. Zum Beispiel, ein Beispiel in der Endzeitrede Jesu, Matthäus 26. Und sagt gleichzeitig, wir sollen nicht erschrecken, sondern unsere Häupter erheben, das meint auf Jesus gucken. Nicht auf die Umstände. Warum? Weil sich eure Erlösung naht. Und jetzt gibt es Christen, die gucken doch nicht auf Jesus, die gucken nur auf die Umstände und fühlen sich von allem und jedem verfolgt. Die Bösen, die Bösen, die Bösen. Jesus sagt, erhebt eure Häupter, erschreckt nicht, guckt auf mich. Nicht auf die Umstände. Also nicht auf ihn zu gucken, sondern auf die Umstände zu gucken, ist ungehorsam gegen Gott und sein Wort. Das ist gegen Gottes Ehre. Er hat was anderes gesagt. Nicht um diese Dinge kreisen. Ja, da liest man dann nur noch ausschließlich Literatur, die sich mit diesen ganzen unseligen Dingen befassen, anstatt sich an Gott und seinem Wort und seiner Gemeinde zu erfreuen und ihm die Ehre zu geben, indem wir sein Wort ernst nehmen und freudig miteinander unseren Weg mit Jesus gehen. Was geschah jetzt? Vers 7. Erst jetzt kam das Volk zur Erkenntnis, wir haben gesündigt. dass wir gegen den Herrn und gegen dich, Mose, geredet haben. Das war groß. Sie hatten erkannt, dass sie mit ihrem Verhalten und mit ihrem Denken gegen Gott gesündigt hatten, dass sie ihm die Ehre genommen haben. Wenn wir solche Erkenntnis, die wir allzu oft von allen anderen einfordern, ja, wenn der doch mal seine Fehler sähe, wenn wir die doch auch mal wieder persönlich hätten, wenn ich doch mal meine sehe. Das wäre Umkehr. Wir erwarten es von dem anderen. Der soll gefälligst. Ich brauche nicht. Herr, durch meine negative Stimmungmache habe ich gegen dich gesündigt. So wäre Bekenntnis, Buße. Und jetzt konnte Mose für sie beten. Jetzt, wo sie erkannten, ich habe gesündigt, jetzt konnte Mose für sie beten, der priesterliche Dienst, er tritt für sie vor Gott ein. Worum sollte Mose Gott bitten? Bitte den Herrn, worum? Dass er die Schlangen von uns nehme. Gott hat sie aber nicht weggenommen. Gott hat die Schlangen nicht weggenommen. Hätte er machen können. Ein Wort und die Schlangen wären alle tot gewesen. Die bleiben nach wie vor da. Die Folge der Sünde, die bleibt. Aber er gibt ihnen einen anderen Blickwinkel. Sie sollen wieder auf das schauen, was Gott ihnen durch Mose sagen will. Den Blick weg von den Umständen hin auf ihn. Und so hat es Gott immer gemacht. Selbst mit unserem Heil. In Johannes 3, Vers 14 wird ja dann die Parallele geschaltet mit der Erhöhung Jesu am Kreuz. Kennen das Wort, wie Gott in der Wüste, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Auf ihn gucken, Endzeitrede, Häupter erheben. Dann können die Schlangen zwar beißen, aber uns nichts mehr anhaben. Gott nimmt sie nicht weg, sie sind nach wie vor da. Der hilfesuchende, umkehrende Blick auf Jesus, der rettet vor dem tödlichen Biss Satans. Vielleicht sagen Sie jetzt predige mal wieder ein bisschen allgemeiner. Das ist mir gerade zu persönlich. Nein, ich werde sogar noch persönlicher. Bist du in der Nachfolge irgendwo stecken geblieben an dieser Stelle? Vielleicht in deiner Höhle, aus der heraus du alles mit Argwohn und ängstlich betrachtest? Was ist das für ein Glaube? Das ist ein Glaube, der Gott überhaupt nicht zutraut. Der sich letztlich doch nur um dich selber dreht. Auf ihn blicken und mutig vorangehen, komme, was da wolle. Als Dötz hat Mama mich in die Jungschar geschickt, CVM Jungschar, toll. Anschließend in die Jungenschaft. Und in der Jungschar hatten wir so einen schönen Verabschiedungsgruß. Im EC gab es sowas, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Zwar haben wir uns die Hände gereicht und dann immer gesagt, wir verabschieden uns mit unserem Jungschergruß mit Jesus Christus mutig voran. Und das war für mich als Dötz eine Ermutigung für die ganze Woche. Also Dötz ist so ein Steppke. Ja. Eine Ermutigung für die ganze Woche. Wir verabschieden uns mit unserem Jungschallgruß mit Jesus Christus mutig voran. Auf ihn blicken. Das wäre Gott ernst nehmen. Das wäre ihm ehren. Auch wenn der Teufel dich wieder und wieder entmutigen will. Und jetzt kommt noch ein Satz. Und da habe ich, das war fast der längste Teil des Predigtschreibens, meine Überlegung, ob ich diesen Satz sage oder ob ich ihn nicht sage. Ich habe mich natürlich entschieden, ihn zu sagen. Wir sollen uns als Christen nicht irgendwie durch diese Zeit hindurch retten. Klingt zunächst mal harmlos, steckt aber ganz viel drin. Nochmal. Wir sollen uns als Christen nicht irgendwie durch diese Zeit hindurch retten. Jesus hat uns errettet und uns teuer erkauft. Nicht wir müssen uns durchretten. Wir sollen ihn ernst nehmen und sein Wort tun. Nicht mit bitterer Miene, sondern freundlich, zuversichtlich, voller Hoffnung. Dazu hat er uns in diese Zeit gestellt. Die Schlangen hatte Gott geschickt, damit die das Volk wieder zu ihm treiben. Die Umstände schickt Gott, dass wir wieder zu ihm kommen, auf ihn gucken und nicht auf die Umstände wie das Kaninchen auf die Schlange. Also nicht um die Umstände kreisen, auf Jesus sollen wir gucken, ihm entgegengehen, wieder mehr mutmachende Literatur lesen und nicht die Zeit damit vertun, all das zu lesen, was in dieser Welt böse ist. Das ändern wir sowieso nicht. Das ist auch böse, wenn wir es nicht lesen. Und es wird nicht besser dadurch, dass wir es lesen. Ja. Aber wir machen etwas besser, wenn wir zuversichtlich auf Jesus weisen. Auf ihn den Blick richten. Die Leute auf ihn verweisen. Das reicht für die Zeit und für die Ewigkeit erst recht. Ist doch keinem geholfen, wenn wir überall Alarm schlagen. Wir ändern es doch nicht mehr. Wir sollen auf ihn gucken, ihm die Ehre geben. Gott hat die Schlangen nicht weggenommen. Die Versuchung, die Anfechtung, die sind da. Aber wir haben eine Anweisung auf den Erhöhten gucken. Gott hat Jesus aufgerichtet. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht, ob er das geschrieben hat. Ich weiß nur, er hat es mal gesungen, der Jan Fehring. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Gegen die Angst, wenn sie über alle Ufer steigt. Gegen die Angst, wenn mein kleiner Glaube kleinlaut schweigt. Gegen die Angst, zu zerbrechen an dem Urteil dieser Welt, gegen die Angst hat Gott ein Zeichen aufgestellt. Den erhöhten Christus am Kreuz. Den Auferstandenen, der all das möglich macht, wo wir an unsere Grenzen kommen. Da soll es uns hintreiben. Zu ihm dürfen wir kommen. Kommt her zu mir, ihr mühselig und ich will euch erquicken. Ich nehme euch die Last ab. Gebt sie mir doch. Ich will sie gerne tragen. Ich habe sie schon getragen. Zuversichtlich auf Jesus weisen. In einem Lied heißt es, ein ganz einfacher Satz, der mich jahrelang schon bewegt. Gott loben, das ist unser Amt. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen dafür Danke sagen, dass du den erhöhten Christus aufgerichtet hast, auf den wir blicken dürfen, an den wir uns wenden dürfen, der unsere einzige Hoffnung ist. Herr, schenk doch, dass wir auf ihn hin ausgerichtet sind, unseren Blick, unser Ziel, unser Denken und Handeln von ihm her bestimmen lassen. Nicht von den Umständen, nicht von dem, was uns bedroht. Das hast du doch schon längst abgetan, schon längst besiegt. Sondern, dass wir es lernen, auf dich zu schauen. Im Leben, in unserer Nachfolge und erst recht im Sterben. Wo sollten wir denn sonst hingehen? Du hast gesagt, seht zu, erschrecket nicht, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und so schenkt, dass wir dir die Ehre geben, indem wir dich da auch ernst nehmen und das tun, wie du sagst. Segne dein Wort an unseren Herzen. Amen.